was man unmittelbar merkt, wenn man sich mit dem Diskurs über das Leben sozusagen ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, ich habe schon gesagt, dass das Leben taucht auf, sozusagen der Begriff des Lebens, die Problematik taucht auf erst am Ende des 19. Jahrhunderts, in der Form, in der diese Problematik heute diskutiert wird. Also diese Diskussion wird eindeutig beherrscht von der Opposition Unsterblichkeit versus Intensität. Und das möchte ich irgendwie kommentieren in erster Linie. Also wenn man, als ich schon gesagt habe, wenn man sich fragt, was ist genuin lebendig, dann ist die erste Antwort, die einem einfällt, ist die Antwort, genuin lebendig ist das, was immer lebt. Und was zum Teil lebt, zum Teil nicht lebt, ist nur partiell lebendig, partiell aber tot. Ja? Was immer lebt, wird verstanden traditionell in der religiösen Tradition, Tradition aller Religionen, als das Göttliche, ja? Oder Gott. Gott ist eben der die Fülle des Lebens, über die Fülle des Lebens verfügt, in einer Form oder anderen. Entweder lebt immer oder ist unsterblich per Definition, so wie die Götter der Antike, ja, oder der christliche Gott zum Teil, ja, also der jüdische Gott, sagen wir so. Oder auch Buddha, ja, der auch ewig lebendig ist und so weiter und so fort. Oder da sind die Götter, die zwar sterben, aber dann zyklisch wieder geboren werden. So jedes Jahr zum Beispiel sterben und dann gleich wieder geboren werden. Das sind Dionysus, ja, nicht wahr? Das ist auch Christus, ja, gewissermaßen eine Fortschreibung des dionysischen Kultes. Und es gibt auch Halbgötter, nicht wahr? Wie Herkules zum Beispiel, die zwar Menschen sind, aber unsterblich. Und dann gibt es Menschen, die sterblich sind und sind sozusagen im Sinne der Fülle des Lebens defizitär, deswegen sterben sie. Jetzt aber habe ich schon gesagt, dass Nietzsche das ein bisschen alles verschoben hat und deswegen ist ja dieser neue Diskurs entstanden, nämlich das Leben als Option. Das Leben als Option und auch als Wert. In diesem Sinne ist ja Gott nicht genuin lebendig, weil für Gott ist das Leben keine Option. Er ist sozusagen zum Leben verdammt. So wie Vampire gewissermaßen zum Leben verdammt sind. Er ist zum Leben verdammt, er kann das Nicht-Leben nicht wählen. Ja? Und das bedeutet, dass seine Freiheit eingegrenzt ist und diese Eingrenzung der Freiheit bedeutet ein Defizit an Lebendigkeit verstanden als was. Und jetzt kommt es eben. Wenn wir klassische, auch aufklärerische Anthropologie als Ausgangspunkt nehmen, das beginnt, sagen wir, mit der Renaissance, dann beginnt mit der französischen Aufklärung, wenn man schaut in die früheren Schriften der englischen Aufklärung wie Hobbes, oder der französische Aufklärung wie Rousseau, was tonangebend war für so lange Zeit und gewissermaßen auch bleibt, dann stellt zum Beispiel Rousseau ganz am Anfang seiner Schriften fest, eine anthropologische Tatsache, von der meint, sie ist selbstverständlich. Ja, nämlich, dass jeder Mann zwei Triebe aus. Ein Trieb ist zur Selbsterhaltung. Ja? Das heißt, die Sorge um das individuelle Überleben. Und diese Sorge um das individuelle Überleben beinhaltet eine Sorge um alle Bedingungen des Überlebens, zum Beispiel Nahrung, ein Raum, Lebensraum, ja, dieses Überleben, Sicherheit und so weiter und so fort. Selbsterhaltungstrieb ist primär und der stärkste überhaupt. Ja. Der zweite Trieb ist Selbsterhaltungstrieb ebenfalls, aber bezogen nicht auf das Individuum, sondern auf die menschliche Gattung insgesamt. Ja, das heißt, der Mensch ist zunächst einmal ein Individuum und dann aber auch ein Teil des Ganzen, das heißt ein Teil der Menschheit. Insofern es das Individuum ist, ist er von individuellem Selbsterhaltungstrieb bewegt. Insofern es Teil der Menschheit ist, verkörpert er auch Selbsterhaltungstrieb der Menschheit insgesamt. Dieser Selbsterhaltungstrieb der Menschheit insgesamt äußert sich als Sexualität. Sexualität verstanden als ein Trieb, der die Vermehrung und die Erhaltung der Menschheit als solche dient. Wobei es klar ist, dass Selbsterhaltungstrieb Nummer 1, also bezogen auf das Individuum, und Selbsterhaltungstrieb Nummer 2, also bezogen auf die Gattung, also Sexualität, in einem gewissen Widerspruch zueinander stehen. Ja, insofern, dass die Sorge, sexuelle Trieb und die Sorge über die Familie und Nachkommen und so weiter, dazu führen kann, dass man sich opfern muss. Man muss sich auch immer wieder opfern, nicht nur für die Familie, sondern für die Nation und für den Staat. Ja? Für die Nation und für den Staat als eine Einheit, die gewährleistet das Überleben des Ganzen, verstanden als ein Stück Menschheit sozusagen. Ja, zumindest. Das bedeutet, dass unter Umständen der Mensch seinen Selbsterhaltungstrieb aufgibt oder auch der Staat oder die Nation imstande sind und berechtigt sind, einen Menschen umzubringen, ja, um das eigene Überleben zu gewährleisten. Ja, das ist die moralische Rechtfertigung des Krieges, aber auch der inneren Repression. Das heißt, wenn man die aufklärerische Philosophie und aufklärerische Tradition anschaut, das ist der Selbsterhaltungstrieb, der einzige Trieb, aber innerlich gespalten, führt immer wieder zu Widersprüchen. Diese Widersprüche zu lösen und zu regeln, das ist eigentlich die philosophische Aufgabe der Aufklärung. Wenn man liest Hobbes und Locke und Rousseau und Diderot und so weiter, es geht darum, ja, es geht um eine gewisse Balance zwischen diesen beiden Trieben oder diesen beiden Varianten des Selbsterhaltungstriebes. Das heißt, das Horizont des Ganzen, also die Richtung, ist die Unsterblichkeit, ist das Überleben, ist die Fortsetzung des Lebendigseins. In beiden Fällen. Ja, nur einmal bezogen auf sich selbst, einmal bezogen auf die Gemeinschaft. Wie erreicht man dieses Überleben? Man erreicht dieses Überleben durch die Kalkulation. Ja? Durch die Vernunft, durch die Fähigkeit, Risiken und Chancen abzuwägen. Ja? Oder aufgeklärter Egoismus, ja, wie man damals sagte, im 18. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts. Das heißt, man agiert rational, indem man durch die wissenschaftliche Untersuchung und Reflexion feststellt, dass es Dinge gibt und Optionen gibt, die ihm nützlich sind, ja? Und es gibt welche, die ihm Schaden zufügen. Ja? Er vermeidet die, die zu Schaden führen, und er bejaht die, die zum Nutzen führen. Ja? Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber typische aufklärerische Texte sind die Texte, die der amerikanischen Verfassung, des amerikanischen Eides, also weil sie alle in der Zeit der Aufklärung entstanden sind. Und da gibt es ja der Eid, der amerikanische Präsident abgibt, ist zum Nutzen des Volkes, der Nation zu entscheiden und keine Entscheidungen zu treffen, die zu Schaden diesen Nation schaden können. Oder der Schaden. Das heißt, diese Kalkulation, Risikokalkulation, ist praktisch gesehen das, was Aufklärung als Vernunft bezeichnet. Ja, vernunftgeleitete Handlung, also sollte solche, die eben das Optimale anstrebt unter gegebenen Bedingungen. Für sich selbst in erster Linie, weil derjenige, der sich selbst nicht helfen kann, kann keinem anderen helfen. Das ist das Prinzip Aufklärung. Und im zweiten Gang an der anderen. Ja? Im Sinne des diesen zweiten Selbsterfahrungstriebes. Das ist eine Anthropologie, die zwar eine aufklärerische ist, ja? Die ist aufklärerische in dem Sinne, dass man, wie man schon sagt, auf sich selbst gestellt ist. Ja? Man hat keine Leitlinie von Gott auferlegt oder für die Tradition und so weiter. Man entscheidet selbst über seine Handlung. Aber diese entsteht immer noch im Horizont der traditionellen Religionen. Bei diesen Handlungen haben die Unsterblichkeit im Sinn, als Idealfall, ja, da sozusagen als Wert gesetzt wird, ist die Verlängerung, Aufrechterhaltung des Lebendigseins. Ja. Und dieses Ziel ist im Grunde nicht selbstverständlich. Dieses Ziel ist nur dann gerechtfertigt, ja, nicht wahr, wenn man immer noch theologisch denkt, und immer noch theologisch zu denken bedeutet, immer noch zu glauben, dass es besser zu sein, lebendig zu sein als tot. Ja? Weil es besser Gott zu sein als Mensch. Oder es besser Gott zu sein als Stein. Oder was auch immer. Ja? Dieses, es ist besser lebendig zu sein als tot, ist eben sozusagen eine unreflektierte Folge der religiösen Vorstellung, dass ewig lebendig zu sein ist besser als nur partiell lebendig. Eben diese sozusagen metaphysische Rest im aufklärerischen Denken wollte Nietzsche bekämpfen und so etwas wie eine radikale Aufklärung einführen, indem er praktisch sagt, wenn man weiter so denkt, ja, wenn man in diese Richtung denkt, dann stellt man sich eine Aufgabe, die eigentlich keine ist, weil das ist die Aufgabe, die ist ja unerfüllt, per Definition. Ja, man kann sozusagen, wenn man sich einstellt auf das ewige Leben und dieses ewige Überleben immer weiter anstrengt, dann kommt man nie zum Schluss, weil im Grunde ist jeder dem Tode geweiht und das bedeutet, dass die Unsterblichkeit ein falscher Begriff ist. Die Unsterblichkeit ist wahr, ja, ist Überbleibsel der religiösen Erziehung, unreflektiert bei der klassischen Aufklärung. Was man eigentlich braucht, ist nicht das lange Leben, sondern das intensive Leben. Man hat also sowieso ein kurzes Leben. Die Frage ist nur, wie man dieses kurze Leben lebt. Da kommt dieser kitschige Begriff der Lebensqualität. Ja? Die Lebensqualität ist genau das. Ja? Es entsteht eben an dem Punkt. Das heißt, der Unterschied zwischen gutem Leben und schlechtem Leben soll nicht ein quantitativer Unterschied sein. Derjenige, der lange lebt, ja, lebt dadurch nicht besser. Ja. Diese quantitative Bestimmung des Lebens als weitere Verlängerung um so viele Jahre ist ein falsches Ziel. Man muss kurz leben, weil man lebt sowieso kurz, ja, aber intensiv. Ja. Und Intensität ist ein qualitativer Begriff und kein quantitativer Begriff. Also wenn man über Lebensqualität spricht, dann ist es sozusagen ein verkitschter oder massmedialer Nietzscheanismus. Ja. Aber es ist ein Nietzscheanismus, weil Nietzsche hat eben diese Unterscheidung als erster eingeführt zwischen Quantität des Lebens, also der Dauer des lebendigen Seins, auf der anderen Seite, was der Überbleibsel der metaphysischen und religiösen Tradition ist, und reine Intensität. Das heißt, was er einleiten wollte, das ist die zweite Welle der Aufklärung. Eine solche zweite Welle der Aufklärung, es ist nicht gegen die Aufklärung gerichtet. Das ist eine sehr, sehr falsche Vorstellung, die immer wieder geistert auch durch das Feuilleton. Ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, ja, Nietzsche gegen Aufklärung. Also zumindest er hat es nicht so gedacht, sondern Nietzsche hat gedacht, sein eigenes Tun und seine eigenen Schritte als eine Radikalisierung der Aufklärung und Radikalisierung der Aufklärung im Sinne der Tilgung aller Überreste der metaphysischen Perspektive. Ja? Die Perspektive ist kurzes Leben, aber entweder sehr intensiv erlebt oder langweilig. Ja? Ja? Also, es ist sozusagen die große Opposition ist zwischen Intensität und Langeweile. Ja, das sind die eigentlichen. Und wer lebt langweilig? Das bürgerliche Subjekt. Ja. Das bürgerliche Subjekt lebt langweilig, weil das bürgerliche Subjekt lebt vorsichtig und kalkuliert. Ja. Risiken und Nebenwirkungen und wie viele Kalorien und wie viel das und wie viel jenes, alles wird quantifiziert und anhand dieser Quantifizierung gerechnet und kalkuliert. Ja? Also gesunde Ernährung, gesunder Schlaf, Fitness, ja? Und gute Gesundheit, richtiges Essen. Und dann kommt es alles, ja, was wir heute haben. Ja. Man muss sozusagen nur das Fleisch von den glücklichen Kühen essen, weil nur die Kühe, die glücklich gelebt haben, schmecken auch gut. Ja. Und man muss ja sozusagen wissen, wie viele, ich weiß nicht, Neutronen und Positronen in welchen Milch sich befinden und so weiter. Oder ich weiß nicht, was da alles kalkuliert. Wie viel Prozent von was, dann also, und was ist diese Kalkulation im Grunde? Die Kalkulation geht explizit oder implizit so, die glückliche Kühe gegessen haben, statistisch gesehen, leben länger, ja, länger zum Beispiel um ein halbes Jahr oder um ein Jahr, als die unglückliche Kühe. Aber sie werden nicht glücklicher, ja? Weil ihr Leben, das sie auf diese Weise verlängern sollen, ist wiederum kein glückliches Leben. Es ist die gleiche Langeweile, die sie schon 60 Jahre empfunden haben, wird um zusätzliche 2 Jahre verlängert. Aber kann man das wirklich als Gewinn oder eher als Nachteil sehen? Ja? Das ist klar. Es gibt auf jeden Fall keine Normativität. Ja? Verlängerung der Langeweile macht die Langeweile immer noch langweiliger. Ja? Und in diesem Sinne ist das kalkulierende Subjekt der bürgerlichen Zivilisation, das Nutzen und Schaden kalkuliert, um sozusagen die Kalkulation selbst fortzusetzen, weil das ganze Leben ist eine solche Kalkulation, ist nichts anderes als Verkörperung fleischgewordener Maschine, ja, die auch ständig kalkuliert, um weiter zu kalkulieren. Ja. Sozusagen ertrinkt nur das, was nützlich ist, um noch weiter das Gleiche zu trinken. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt, es ist sozusagen eine Verlängerung des Gleichen. Ja. Es ist Wiederholung desselben. Und diese ist im Grunde eingeschrieben in die mechanische bürgerliche Zivilisation. Das heißt, was der Vitalismus, aufklärische Vitalismus oder postaufklärische Vitalismus Nietzsches bedeutet, ist nichts anderes als eine Einsicht, dass auf der Kalkulation aufgebaute Zivilisation keine wirklich vitale ist, sondern eine, die selbst so etwas wie ein Mechanismus darstellt. Und wenn das bürgerliche Individuum in diese Kalkulation einbezogen ist, dann wird es dadurch auch zu einer Maschine. Ja? Das heißt, das Lebendige wird gerade durch das Überleben gezielt. Die Intensität des Lebens ist entsprechend dieser nietzscheanischen Tradition nichts anderes als ein Erleben des Lebens, das sozusagen das Risiko nicht nur ignoriert, sondern auf sich nimmt, dort, wo das Leben riskant wird und die Option des Todes intensiv erlebt wird, dort gerade wird das Leben lebenswert. Ja, also, irgendwelche Alpinisten oder ich weiß nicht, Leute, die gefährlich leben. Ja? Gefährlich leben. Also, nur derjenige, der intensiv lebt, der gefährlich lebt, das heißt, am Rande des Todes lebt, das heißt, immer so lebt, dass diese zweite Option immer neben ihm geht, ja? Und jederzeit auftreten kann, im Krieg, in der Ekstase und so weiter und so fort, dass lebt er authentisch, in dem Sinne, dass er eben halt intensiv lebt. Und dann beginnt man sozusagen Umwertung der Werte, wie Nietzsche sie proklamiert hat. Und zwar auf allen Ebenen. Ja. Der authentische Dichter ist der Poet Modi, oder authentische Künstler ist der Artist Modi. Das heißt, jemand, der ständig trinkt und Drogen nimmt und sein Talent vergeudet und in der Gosse endet, weil er authentisch ist. Ja? Er lebt gefährlich, er geht intensiv und wird dafür von der Gesellschaft nach seinem Tod bewundert. Genauso will er in den Krieg gehen. Ja? Ich war Futuristen, schon 1909, ja, Marinetti spricht über den Krieg als Hygiene der Menschheit. Ja, es geht darum, dass eben nur diejenigen sozusagen sich im Krieg behaupten, die stark sind und voll Enthusiasmus und bereit sind zu sterben. Er proklamiert den Krieg gegen die Frauen, ja, weil die Frauen sich Sorgen machen, weil sie sozusagen das Überleben sichern wollen, weil sie die Welt feminisieren wollen, weil sie sozusagen das Risiko vermeiden wollen. Er will Ekstase, Aggressivität, Konflikt, Provokation, Schock, Auseinandersetzung und früheren Tod. Ja? Nur derjenige, der so spätestens 22, 23 stirbt, ist überhaupt der Rede wert. Alle anderen sind schon Überbleibsel. Er sagte in einem seiner Kommentare, ich glaube, das war 1910, ja, dass 35 ist richtig die Grenze. Nach 35 soll man einen einfach auf den Müllhaufen werfen und wer dort überlebt, ja, das ist das seine Sache. Aber man soll ihn keine Stellung nehmen, soll ich ihn nicht unterstützen und soll ihn überhaupt von der Gesellschaft isolieren. Das gesellschaftliche Leben muss begrenzt sein für die Zeit bis 35 spätestens. Aber eigentlich ist schon sozusagen 23, 24 so eine Grenze. Nach dieser Grenze erwartet man nichts Gutes vom Menschen. Auch im Umkreis von den Futuristen wurde dieser Jugendkult, ja, entstand der Jugendkult, dass jung zu sein, ist per Definition besser als alt zu sein. Und zwar nicht deswegen, weil die jungen Menschen irgendetwas schaffen können, zum Beispiel sich beitragen können zur Rentenerhaltung oder so etwas. Das nicht, ja. Sondern weil sie, weil und nur, wenn sie auch jung sterben, ja. Das heißt, wenn sie sozusagen intensiv leben und so ein Beispiel geben für die Gesellschaft, kurz, aber intensiv zu leben. Und es ist nicht zufällig, dass im Umkreis der Futuristen entstand dieses Lied Giovinezza, ja, die Jugend, der dann so alt des faschistischen Italiens geworden ist. Wenn man auch weiterschaut auf Dada-Movement und Surrealismus und so weiter, diese Themen gehen weiter und weiter, aber jetzt vor allem in Richtung Sexualität, ja, selbstverständlich. Ja, der Krieg hat die Leute enttäuscht, ja, wie wir wissen. Kein Heroismus, keine Ekstase, nichts Interessantes, nichts Spannendes. Die Leute haben sozusagen im Dreck zwei oder drei Jahre verbracht und haben entweder zufällig getötet oder nicht. Kein richtiger Kampf, keine richtige Ekstase, eine unendliche Langeweile und Hunger und so. Und Sorge um das Überleben, also das war eine Enttäuschung ohne Gleichen. Und schon Hugo Ball beginnt am Ende des Ersten Kriegs darüber zu sprechen, dass man den Krieg jetzt als Ziel verabschieden soll, weil die auch technologisch und maschinell geworden ist. Und Krieg ist auch eine Mechanik, Krieg ist auch etwas, was von der Maschine beherrscht ist und für den Menschen nicht geschaffen. Also was bleibt, ist eigentlich nur die Sexualität. Und zwar die Sexualität, die eben dezidiert, abgetrennt wird vom Ziel der Selbsterhaltung der Gattung. Das heißt, Sexualität, die Kinder kriegen, ausschließt und als eine pure Vergeudung erlebt wird. Ja, deswegen schon bei Breton oder bei Bataille beginnt dieses Thema l'amour fou et absolu. Das heißt, man sozusagen die authentische Liebe ist eine solche, die eine verrückte Liebe ist und absolute Liebe ist. Und die beiden sind, und die beiden Charakteristiken dienen einfach der Absage an die Welt. Ja, das heißt, wenn ich mich auf die Liebe einlasse, das bedeutet, dass ich mich umsonst vergeude. Ich sozusagen, ich vergeude mich auf etwas, was es nicht wert ist. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, ja? dass sozusagen die Liebe ist kein eigentliches Ziel und kein ehrwürdiges Ziel. Ja? Man kann sozusagen die Liebe nicht rechtfertigen. Ja? Man liebt etwas, was eigentlich die Liebe nicht würdig ist. Schon deswegen nicht würdig ist, weil der Mensch ist der Liebe zu nein überhaupt nicht würdig. Ja? Der Mensch ist eine sehr problematische Gestalt, die eben kommt und geht, ja? Und ist insgesamt eher unangenehm, wie Sie sich erinnern, ja, vielleicht, Godard ist sehr gut, ja, in diesem Sinne. Die Frauen ihrer Zeit sind immer sehr problematische Frauen, sie sind immer selbstsüchtig und unzuverlässig und eigentlich der Liebe nicht würdig. Und gerade deswegen werden sie von der Helden geliebt und gerade deswegen sozusagen opfern sich die Helden für diese, gerade für diese unzuverlässige Frauen, die ihnen nicht würdig sind, weil dadurch sie behaupten, diese pure Intensität ohne jede Gratifizierung. Ja? Das heißt, mit dem Surrealismus beginnt dieser Diskurs, der in weiteren Strecken der französischen Philosophie beherrscht, bis heute. Ja? Und die französische Philosophie kann nicht verstanden werden, wenn man das nicht berücksichtigt. Das ist das Thema der puren Vergeudung. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wie Bataille sagt, wenn ich den Göttern etwas opfere, es ist besser, als wenn ich etwas kaufe. Ja. Weil wenn ich etwas kaufe, dann ist das eine vernünftige Handlung. Und eine solche vernünftige Handlung bringt nichts. Ja. Aber wenn ich jemandem etwas, Götter etwas opfere, es besteht die Chance, dass ich von den Göttern dafür belohnt werde. Das ist also auch nicht gut. Ja. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, was thematisiert wird, ist das pure Opfer, die pure Vergeudung, der restlose Untergang, die pure Akzeptanz des Todes um der Akzeptanz willen, eine Liebe, die auf ein Objekt gerichtet ist, das per Definition das nicht verdient, ein Engagement für eine politische Haltung, die verlieren muss. Ja, man engagiert sich nie auf der Seite, die potenziell gewinnen kann, weil es ist eines richtigen Artisten und Poeten nicht würdig. Ja? Und so weiter und so fort. Ja? Und wenn man überhaupt mit dem Geld umgeht, dann nur im Sinne einer totalen Verschwendung, die nichts bringt. Ja? Ja? Nur auf diese Weise bekommt das Leben die Intensität, die es verdient, und das Leben bekommt wirklich lebenswert und erlebbar. Das ist eine Haltung, die bis zuletzt auch bei Lacan und bei allen seinen Nachfolgern präsent ist und die eigentlich auch die Stellung des Lebens weitgehend definiert. Die Stellung des Lebens inwiefern? Wenn wir zum Beispiel, ich habe das schon angedeutet, aber es ist ein wichtiger Punkt, ja, dass man die ganze Kritik der Biomacht und der ganze Diskurs über die Biopolitik als kritische Diskurs nicht verstehen kann, wenn man diese Opposition nicht im Auge behält. Ja. Weil, wenn Foucault, noch einmal, ich habe gesagt, aber wenn Foucault in seinen Schriften ständig den Staat kritisiert, dafür, dass dieser Staat sich um die Menschen kümmert und um ihr Überleben, ja, dann fragt man sich, warum tut er das? Und er tut das, weil er denkt, dass der Staat ihnen die Lebensfreude eigentlich nimmt dadurch. Ja, das heißt, der Staat verhindert, ja, durch das System der Sozialversicherung, durch das System der Strafe, durch das System der Anweisung in die Psychiatrie, durch das System der Kontrolle, Gesundheitskontrolle und so weiter, Die Option des Untergangs wird einem verweigert. Ja, man kann nicht wirklich verrückt werden, ja? Weil man wird dann zwangsinterniert und geheilt. Ja? Man wird nicht, man kann nicht sozusagen auf die Straße gehen und dort untergehen, ja? Sozusagen dort auflösen. Ja? Das wird eingesammelt von irgendwelchen Behörden, von der Polizei wiederum eingeliefert und zwangsinterniert. Ja? Und so weiter. Das heißt, unser System und unsere Gesellschaft, unser Staat sind so aufgebaut, dass sie der Untergang, unser Untergang als bewusster Untergang, ja, unmöglich macht. Das bedeutet aber, dass wir unser Tod wirklich nicht gestalten können. Wir können unseren Tod nicht gestalten. Wir sind unserem Tod ausgeliefert. Und so gibt es ja diese berühmte Formulierung von Foucault. Was war der traditionelle Staat? Der traditionelle Staat brachte uns den Tod und ließ uns leben. Ja? Das heißt, der traditionelle Staat kümmerte sich nicht um das Leben der Bevölkerung, sondern intervenierte nur, wenn ein Teil dieser Bevölkerung ausgerottet werden sollte. Ja, ja, weil diese Bevölkerung in einer oder anderen Hinsicht sich nicht richtig verhielt. Ja. Also es war ein reiner Unterdrückungsmechanismus. Der moderne Staat, sagt er, bringt uns das Leben und lässt uns sterben. Ja. Das heißt, er kümmert sich darum, dass wir unseren Tod nicht gestalten dürfen. Wir dürfen unseren Untergang nicht gestalten. Wir dürfen nicht die Option wählen, ja, ein Artist Modi zu sein oder ein verrückter Dichter zu sein. Öffentlich, spektakulär, ja, uns ruinieren. Das ist nicht möglich. Aber wenn der Tod kommt, dann kommt der Tod. Ja. Dann werden wir auch nicht gerettet. Und das sind die Familie und Religion dafür zuständig. Ja. Das heißt private Institutionen, außerstaatliche Institutionen. Das heißt, die Familie muss darum kümmern, dass wir begraben werden. Und meistens werden wir begraben entsprechend einem religiösen Ritual. Das heißt, der Staat dann kümmert sich nicht, zieht sich zurück aus der Gestaltung des Todes und überlässt diesen Tod der Privatsphäre. Ja.
Aber mir scheint das wirklich, als wie Sie diese Wende von Nietzsche beschrieben haben, als total unklar. Insofern, dass doch es immer so eine Figur bei den Helden. Es gab immer diese Figur eigentlich des sich Opferns. Eigentlich war es nicht unheimlich unsinnige Funktion der Religion, das Opfer zu ermöglichen. Das heißt, ein Tod, der in irgendeiner Form in Höhe zusammen eingeschrieben wurde. Das heißt, eigentlich, was sozusagen die Human bei Foucault und bei Agamben bedeutet, ist ja nicht die Tatsache, dass es hier gelingt, den Tod abzuschaffen, sondern es ist hier gelingt, das Opfer abzuschaffen. Das heißt, was sie abschafft, ist nicht der Tod, sondern ist irgendeine Form, diesen Tod in einen größeren Zusammenhang zu stellen, wieder zu sakralisieren, meine Bedeutung zu verleihen. Das heißt, was sie beschreibt, was diese beiden beschreiben, ist ja nicht die Tatsache. Der ist eben sozusagen das unglaublich profane, das massenhafte Sterben, das stattfindet in unserer Dimension, aber es ist ein namenloses und bedeutungsloses Sterben. Das heißt, eigentlich so dieses Festhalten wohl von Nietzsche, also von allen Nachfolgern, eher ist nicht die Tilgung gegen die Physik, sondern ist der Versuch, seine festzuhalten in diesen Figuren gegen die und so weiter, in diesen ganzen Leuten, die sich verbeugen, damit die ja in dieser Verbeugung irgendeiner Form heilig werden, die einen Ruhm erwerben und ein Nachleben und so weiter. Das heißt, die klammern sich eigentlich eher fest an den Funken der Physik, dass das eben ausräumen.
Ja, die Sache ist die, dass Nie Nietzsche sicherlich das Ideal eines Helden entwirft, der eben ein sinnloses Opfer bringt. Ja, das heißt, ein Opfer bringt, es ist halt so, dass er ist quasi rousseauistisch und beginnt mit der Einführung einer vorkulturellen Figur. Es ist aber, diese vorkulturelle Kultur ist bei Rousseau ein friedlich lebender Indianer, ja, und zwar, oder ein friedlich lebender Mensch, der allein lebt und dann durch die Entwicklung der Menschheit einbezogen wird in verschiedene Kommunikationsnetze. Für Nietzsche ist es eine blonde Bestie. Ja, das heißt, der Mensch, der alles will, extrem aggressiv ist, aber instinktgeleitet und unreflektiv und nicht kalkulierend. Ja, das heißt, er agiert extrem aggressiv, aber so selbstvergessen und vom Machtwillen und Begehren so total eingenommen, dass er sozusagen nicht kalt Nutzen und Schaden abwägen kann. Und deswegen ist diese Art Leben immer sehr kurz und letztendlich zum Scheitern verurteilt. Ja. Also Nietzsche beschreibt das sozusagen fast eine Explosion, die im Tod endet und die sozusagen nicht stabilisiert wird. Nun, die Sache ist die, dass wenn ich jetzt unter den zivilisatorischen Bedingungen, unter denen Nietzsche schrieb, wenn ich jetzt versuche, so etwas wie blonde Bestie zu sein, und dazu bin ich eingeladen, ja, durch seine Philosophie, dann ist diese Einladung, setzt voraus, auch eine bewusste Inszenierung. Das heißt, ich soll mich als blonde Bestie inszenieren. Es gibt sozusagen, die Zivilisation ist eine Bühne, auf der ich dieses Stück vorführe. Jetzt die Frage ist, was ist die Belohnung für diese Inszenierung? Und dann ist die folgende Frage. Die Antwort ist ganz klar. Für Nietzsche und für alle seine Nachfolger, für bis Deleuze und Deleuze, ist die einzige mögliche Belohnung die Intensität des Erlebens selbst. Ja, das heißt, wenn ich das inszeniere, erfahre etwas im Inneren meiner selbst, was so großartig ist, so intensiv ist, so vollkommen ist, dass es sich lohnt, dafür zu sterben. Ich erwarte nichts mehr. Jetzt, wenn man sich fragt, also die Frage, die Sie stellen, dass Sie alle sozusagen sind doch als Schriftsteller, als Künstler und so weiter, die sind eingegangen in ein gewisses Archiv und so weiter und so fort. Dieser Gedanke ist in Bezug auf die nietzscheanische Philosophie immer schon dekonstruktiv und kritisch. Und dieser Verdacht wird abgewehrt bei Bataille ist es so, dass er viel darüber nachdenkt, dass man alles vernichten soll, was man je geschrieben hat, damit diese Vergeudung wirklich richtig wird, dass man alle vernichten muss, was dann übrig geblieben ist und so weiter und so fort. Interessanterweise, Derrida in seiner Besprechung oder seiner Kommentar zur Bataille sagt, auch wenn ich weiß, dass ich ein Opfer gebracht habe und etwas vergeudet habe und das spüre in mir, es ist immer schon ein dekonstruktiver Moment und dass die wahre Vergeudung ist eine solche, von der ich nicht einmal weiß, dass diese Vergeudung stattfindet. Und er sagt, dass der Einzige, was ich vergeuden kann, ohne zu wissen, dass ich es vergeude, und darauf werde ich vielleicht auch kommen, ist die Zeit. Ja? Sozusagen das einzige Opfer, ist das Leben selbst, ist die Zeit, in der das Leben stattfindet, weil es das Einzige, was ich vergeude, ohne zu bemerken, dass ich es vergeude. Und das ist sozusagen überhaupt Zeit zu verbringen oder in der Zeit zu sein, ist im Grunde das definitive Selbstzerstörung. Ja? Selbstzerstörung, weil die Zeit, in der ich diese Zeit lebe, mich immer weiter zum Tode näher bringt und so eigentlich mich vergeudet. Das bedeutet, dass die Stoßrichtung der postmodernen Tradition war gegen das Archiv gerichtet. Archiv ist ein Mal-Archiv, ja, also Archiv ist eine Krankheit, wie Derrida sagt, und gegen die Reflexion überhaupt. Ja, wenn man Deleuze liest, er sagt, man muss verrückt werden und man muss vergessen, dass er überhaupt der Mensch ist, um überhaupt leben zu können. Bei ihm gibt es diese Vogelwerden und jetzt Schweinwerden und was auch immer. Man muss sozusagen alles Menschliche in sich ziehen, ja, damit das überhaupt das Lebendige bleibt. Ja. Und damit auch jede Erinnerung an das Menschsein. So. Ich thematisiere sicherlich, wenn ich schreibe, weil es ist Geschichten, das Archiv und so weiter, aber ich thematisiere das als ein Einwand gegen den Vitalismus und ein Einwand gegen die Lebensphilosophie, also eine kritische Einstellung. Wenn man die Leute selbst liest, sie versuchen sich davon zu lösen, so dass die Intensität selbst als einzige Belohnung bleibt. Die bleibt. Es ist nicht ohne Belohnung. Aber es muss die einzige Belohnung sein, denn es wird.
Nur in den Schreiben, weil es jetzt so ist, ist es wirklich ein bisschen, es wird etwas, wenn sich da die haben quasi das ja aus einer Innenperspektive beschrieben, weil so wie es nie selber beschreiben würde und da quasi bei die Sache verwirrt, das heißt, weil der Umschlag wurde ja dann vielleicht tatsächlich, das haben wir auch schon so beschrieben, glaube ich, eher daran beschrieben ist, anstatt ein Wettbewerb um Sinn, wie ihn die Religionen beschrieben haben, jetzt auf einmal ein Wettbewerb um Unsinn statt.
Ja, aber das ist ein Einwand, generell, es ist tatsächlich der Einwand, aber es ist, man muss verstehen, das ist der Einwand. Ja. Und wir verschieben da weitere Diskussionen, da vielleicht auch in nächster Stunde. Aber in Bezug auf das, was Sie jetzt gesagt haben, ich würde sagen, das ist ein allgemeiner Einwand gegen die Aufklärung als solche. Ja. Weil die Tendenz zur Auslöschung des Archivs beginnt mit der Aufklärung selbst. Die Aufklärung will sich nicht in die Tradition einschreiben. Ja, das heißt, die Aufklärung will von Anfang an, noch ganz traditionelle rationalistische Aufklärung, will mit dem Null anfangen. Will anfangen am Anfang. Ja, und nicht an einem Punkt später. Also, ja, okay. Will dort anfangen, wo es tatsächlich anfängt. Okay. Dann wird ein Text geschrieben, dann wird eine Philosophie entwickelt und dann sagt man, ja gut, das steht immer noch in der Tradition. Das heißt, der nächste Aufklärer klärt wieder auf und versetzt sich nochmal in einen Wettbewerb, ja, um die erste Stelle. Schon die Aufklärung ist ein Wettbewerb um einen richtigen Anfang beim Anfang, und zwar ein Wettbewerb, der verleugnet die Tatsache, dass es ein Wettbewerb ist und dass es so etwas wie eine Tradition der Aufklärung ist, in die sich diese Suche einführt. Eine gewisse Blindheit in Bezug auf das Archiv, Blindheit in Bezug auf den Wettbewerb, und Blindheit in Bezug auf die Bedingungen, kulturelle Bedingungen, der sozusagen das Funktionieren des eigenen Textes, diese Blindheit ist konstitutiv für schon die erste Aufklärung und die ist konstitutiv auch für die zweite Welle der Aufklärung. Selbstverständlich machen sie es, ja? Aber sie machen es im Bewusstsein, dass sie es nicht tun. Sie blenden das aus, sie blenden das strategisch aus. Und diese Ausblendung ist eigentlich ein konstitutiver Teil und sogar der Voraussetzung dessen, dass die Aufklärung überhaupt als ein Diskurs zustande kommt. Weil wenn sie es nicht tun würden, würde dieser Diskurs gar nicht zustande kommen. Nun, wenn man jetzt diese Richtung in Richtung, also diese Richtung geht, die Richtung der Intensität, und wenn man sagt, unser Staat, unser politisches System, unsere Gesellschaft und so weiter, macht das Leben langweilig, macht das Leben automatisch, macht das Lebendige zum Mechanismus. Man braucht eine Revolte gegen das existierende System, eine Revolte gegen den Staat, um diese Intensität zu erlangen. Dann versteht man, warum die Biopolitik, warum die Sorge um das Überleben von der Seite des Staates, von Foucault und Agamben, so etwas wie eine KZ beschrieben wird, de facto oder nicht. Das heißt, als eine Maschine, die es verhindert, mich verhindert, meinen ganzen Untergang, meinen eigentlichen Untergang zu gestalten. Die Gestaltung des Untergangs oder, ja, wird zur eigentlichen Aufgabe, ja, der Moderne. Und man kann in diesem Sinne fast alles beschreiben. Ja, sozusagen Untergang des Bildes im Futurismus und Kubismus, Untergang des Bildes generell im schwarzen Quadrat, Untergang der Kunst im Readymade, Untergang der künstlerischen Position, wie es beschrieben wird bei Andy Warhol, ja, der kein Künstler ist und kein Künstler sein kann, oder bei Beuys, Unmöglichkeit, ein richtiges Bild zu malen, wie bei Gerhard Richter und so weiter. Jede neue Welle der sozusagen der modernistischen Kultur, auch der postmodernen Kultur, als Unmöglichkeit modern zu sein, scheitern, wenn man versucht modern zu sein. Das ist alles, das ist also das Erbe dieser Tradition. In verschiedenen Weisen, wir verstehen die Kultur der Moderne als lebendige Kultur. Ja, nicht so eine mechanische Massenmedien und so weiter. Als lebendige Kultur ist die Kultur, deren Funktion darin besteht, der Untergang, die Unmöglichkeit, das Scheitern, die Vergeudung des Talents, sozusagen, ich male, aber ich male schlecht, ja. Ich schreibe, aber um zu zeigen, dass ich dazu nicht fähig bin, ich appelliere an die Öffentlichkeit, aber ich appelliere an die Öffentlichkeit in Form wie Kugelball, zim, bum, bum, trach, trach, ja. Das heißt, ich teile etwas mit, aber ich teile etwas mit in der Tiefe der Überzeugung, dass Mitteilung ist unmöglich, Publikum ist abwesend und ich habe nichts zu sagen, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, totales Scheitern ist das große Thema der Moderne und authentisch modern oder postmodern sozusagen lebendig wird nun die Kunst, als lebendig wird nun die Kunst gesehen, die scheitert, die in spektakulärer Weise scheitert. Die sich durchsetzt, die sich behauptet, die den Leuten gefällt und so weiter, die wird verachtet, ja, einfach als kommerziell, nicht authentisch, nicht lebendig und so weiter. Das heißt, gerade die Einführung eines bestimmten Begriffs Lebens schafft Normativität, ja, schafft eine innere Normativität in der Kultur. Und es ist ein großer Fehler zu denken, dass in der Moderne alles erlaubt wird or anything goes. In der Kultur der Moderne, der Postmoderne, ist nur das erlaubt, was zeigt, dass nothing goes. Ja? Alles ist unmöglich. Ja? Nur das, was zeigt, dass alles unmöglich ist, nur das triumphiert. Dialog ist unmöglich, dann ist es Picasso, das ist es Becker. Bild ist unmöglich, Mitteilung ist unmöglich, Sinn ist unmöglich, Liebe ist unmöglich, alles ist unmöglich. Ja? Alles ist unmöglich, alles scheitert und dieses Scheitern ist aber das Authentische, das Lebendige, weil das Leben ist seinem postnichtscheinischen Definition nach ein großes, langsames Scheitern. Ja? Also alles, was kein Scheitern ist, ist kein Leben. Ja? Weil alles, was kein Scheitern ist, ist sozusagen etwas, was auf irgend anderes verweist. Ja? Auf die Gesellschaft, auf den Fortschritt, auf die göttliche Anerkennung, auf das Archiv, auf die Kultur und so weiter. Alles Mechanismen. Alles Kalkulationen, alles Nutzen- und Schadenrechnung, ja, alles das, was sozusagen ja, nicht authentisch ist. Authentisch ist nur das, was authentisch, spektakulär nicht gelingt. Ja? Weil das Leben ist das, was nicht gelingt. Und dieses Nicht-Gelungen-Sein ist sozusagen, wenn dieses Nicht-Gelungen-Sein intensiv erlebt wird, ist die einzige Quelle der Freude, die der Mensch überhaupt in diesem Leben finden kann, das ist die Freude des Untergangs, ja, oder Selbstzerstörung, oder Selbstverlust in einer spektakulären Art. Was wir im Auge behalten können und im Gedächtnis behalten können, das bezieht sich auch auf unseren kurzen Dialog, ist sicherlich die Tatsache, dass dieses Scheitern ist dadurch, dass dieses Scheitern inszeniert ist, das heißt künstlerisch herbeigeführt wird, auch eingeschrieben in eine gewisse Sprache, in eine gewisse Tradition und so weiter und so fort. Und es ist nicht uninteressant, dass gerade Foucault darüber schreibt oder darüber sich empört, dass das Sterben privat stattfindet. Er sagt, früher war es anders. Früher zum Beispiel waren Verrückte, konnten prophezeien im Zentrum der europäischen Städte. Ja? Sie waren sozusagen auf der Platz, sie waren spektakulär, sie konnte man beobachten, sie waren sozusagen eindrucksvoll und sie haben diese Möglichkeit des menschlichen Daseins inmitten der großen Städte manifestiert. Und jetzt sind sie eingesperrt, sie sind sie privatisiert, in der Psychiatrie. Das wäre vielleicht, das könnte vielleicht für Foucault eher sozusagen der Fortschritt sein. Ja? Gut, eingesperrt in der Psychiatrie, dort stirbt, wunderbar, ja? Eine pure Vergeudung, warum soll man sich darum kümmern? Ja? Das ist genau das Richtige. Nein, das ist nicht das Richtige, weil da kommt jetzt diese zweite Seite, nämlich diese zweite Seite, dass das Richtige ist nur das, was künstlerisch, das heißt gestalterisch, das heißt designmäßig, das heißt öffentlich zugänglich passiert inmitten des Public Spaces. Und alles, was am Rande oder außerhalb des Randes passiert, ist eigentlich eine Repression. Ja. Hier gibt es sicherlich so eine Spannung und ein Widerspruch, von der, wie gesagt, Tristan Tzaray, ich habe das schon erwähnt, gesagt hat, na gut, ja, es ist noch ein Widerspruch, das ist gut so, das ist eben das Lebendige, aber der Widerspruch ist immer noch. Und jetzt wollte ich einige Sätze sagen, über die Unsterblichkeit. Gut. Sie haben vielleicht gesehen ein, ein Sammelband über die russische utopische geopolitische Projekte, die ich herausgegeben habe. Lässt sich auch kaufen hier in der Buchhandlung. Und da habe ich eben diese zweite Option an einigen russischen Beispielen diskutiert. Nämlich die Frage, wie reagiert man ein bisschen in einer anderen Weise auf die gleiche Situation, und das ist die Situation des Fortschritts. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Das heißt, was die Sexualität war, sozusagen für den Diskurs des Surrealismus zum Beispiel, wurde auch sehr eng verknüpft mit einer bestimmten Reaktion auf die industrielle Zivilisation, auf die Ökonomie, die sich verstanden haben als Fortschritt. Ja, das heißt, genauso wie die Sexualität keine authentische ist, das heißt, keine authentische Vergeudung, wenn sie zu etwas bringt, was das Kinder kriegen. Ja. Das heißt, wenn die Sexualität etwas produziert, statt nur dem Untergang der Libido zu dienen. Ja. Das heißt, dem puren Leben. Genauso ist es mit der Arbeit. Die Arbeit ist auch nicht schlecht. Ja. Das sagt Bataille zum Beispiel. Aber nur, wenn sie keine Früchte bringt. Ja, wenn sie reine Zeit verwendet. Das eben muss bedeuten, dass der Gedanke des Fortschritts muss bekämpft werden. Und vor allem, es muss sozusagen so etwas wie Akkumulation der Ergebnisse nicht stattfinden. Er hat geglaubt, dass in der Kunst das, genau das passiert, weil in der Kunst kein Fortschritt gibt, im Unterschied zur Ökonomie und Industrie und der Wissenschaft. Er hat sie eben gehasst. Aber er hat gesagt, es wäre nicht schlecht, ja, wenn die Leute zum Beispiel Wissenschaft betrieben hätten, aber eine solche Wissenschaft, die keine Ergebnisse, zumindest keine nützlichen Ergebnisse bringen würde. Die Schwierigkeit mit der realen Wissenschaft besteht darin, dass sie Ergebnisse bringt, von denen die Gesellschaft denkt, dass sie nützlich sind, und sie akkumuliert. Warum ist das so? Warum zum Beispiel Bataille oder auch viele andere in der Zeit haben gedacht, Sexualität, die zur Geburt führt, oder die Arbeit, die zu Ergebnis führt, warum sind sie negativ zu bewerten? Die Antwort war ganz klar, weil in dieser Situation man eine dienende Position einnimmt. Ja, das heißt, man ist nicht souverän, ja, wie Bataille sagt. Man dient einer Maschine, die das Leben des Einzelnen transzendiert. Und das ist genau das, was nach Bataille nie passieren kann. Man soll nie erlauben, dass sein Leben benutzt wird von etwas, was Sinn macht, aber einen solchen Sinn macht, der einem eigentlich entgeht. Ja? So, wenn ich zum Beispiel für das Wohl der Menschheit arbeite, zum Beispiel im Sinne der Vermehrung des Eigentums oder der Vermehrung des Wissens und so weiter, dann die Früchte dessen, was ich ja hier geleistet habe, diese Früchte werden von anderen geerntet. Ja, das heißt, ich sozusagen, ich bin ein Diener der anderen, ich bin ein Diener der späteren Generationen. Ja. Kombination zwischen sinnvoller Arbeit und generationsausgerichteter Sexualität führen dazu, dass ich in meiner jetzigen Leben eigentlich mich zu Diener anderer kommender Generationen mache. Das ist aber nichts anderes, als dem Gott zu dienen. Ja, wir haben, als ich über die Avantgarde gesprochen habe, auch Malevich gelesen, diesen Text, wo er hat gesagt, zwischen Kirche und Fabrik, das ist die gleiche Gedanke, zwischen Kirche und Fabrik gibt es im Grunde keinen Unterschied, weil in beiden Fällen dienen wir der Zukunft und das ist die Zukunft, die uns persönlich entgeht. Ja, das heißt die Zukunft, die keine unsere Zukunft ist, ja, sondern fremde Zukunft. Also das soll man sozusagen nicht tun. Eine interessante Variante, die noch von Kant und anderen entwickelt wurde, aber in einer interessanten Weise eben bei Nikolai Fjodorow, von dem ich ja berichte in diesem Band, war der, also Fjodorow hat den Vorschlag, Sexualität überhaupt einzustellen, also keine neuen Kinder zu produzieren, stattdessen aber die ganze technische Möglichkeit der Menschheit dazu zu verwenden, dass frühere Generationen künstlich wieder zu erzeugen und zu Auferstehen zu bringen. Auf diese Weise, er war ein Kommunist, selbstverständlich, auf diese Weise werden sie inkludiert in die kommunistische Gesellschaft der Zukunft. Und er hat geschrieben, dass der Kommunismus, wie jede postaufklärerische Idee, ist auch der Ausbeutung der Toten, zu Ungunsten der Toten und auf Ausbeutung der Toten aufgebaut. Weil die Toten haben nur im Kapitalismus gelebt. Ja, sie haben von der kommunistischen Zukunft nichts. Deswegen die kommunistische Zukunft ist eine schreiende Ungerechtigkeit insofern, dass die Lebendigen eindeutig bevorzugt werden in Bezug auf die Toten. Das darf man aber nicht tun. Die kommunistische Gesellschaft wird dann eine vollkommene, wenn die Toten auch einbezogen werden. Sie können aber nur dann einbezogen werden, wenn sie zur Auferstehung gebracht werden und Vollmitglieder der kommunistischen Gesellschaft. Das findet aber nicht statt, solange wir uns zu sehr um die Kinder kümmern. Also er wollte sozusagen die Kinder abstellen und stattdessen sich um die frühere Generation kümmern, sodass die frühere, spätere Generation vielleicht unter Umständen um uns kümmern und so weiter. Und dann insgesamt geht die Menschheit zu einem anderen Zustand über, wo alle Menschen nur künstlich hergestellt werden. Und Sexualität wird als solche abgeschafft oder nur zur Unterhaltung da. Also völlig abgetrennt von jeder Problematik der Erzeugung der neuen Generation. Okay. Und das hat er sozusagen entwickelt und entwickelt an einem sehr interessanten Beispiel. Er hat gesagt, dass im 19. Jahrhundert, er schrieb am Ende des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts, im 19. Jahrhundert die industrielle Zivilisation wurde aufgebaut auf dem Prinzip Fortschritt. Das heißt, auf dem Prinzip, dass wenn die neue Ware kommt, die alte Ware wird abgeschafft und die neue Ware ersetzt. So funktioniert auch mit der Generation. Wenn die neue Generation kommt, wird die alte abgeschafft durch den natürlichen Tod oder so. Und oder den Krieg und dann die neue Generation dann kommt. Mit der einzigen signifikativen Ausnahme, nämlich das Museum. Das Museum ist der Platz, wo die Unsterblichkeit anvisiert wird, weil der Kurator sozusagen, das ist der Museumsdirektor, sich nicht nur um den statistischen Bestand seine Sammlung kümmert, sondern um das einzelne Kunststück. Das heißt, der Tod wird nicht hingenommen. Es passiert nicht das, was Foucault sagt. Das heißt, man lässt leben, man bringt das Leben, aber lässt sterben. Der Museumskurator macht das nicht. Er lässt Kunstwerke nicht sterben, sondern er sozusagen interveniert im Sinne der modernen Technik so, dass sie auch weiter existieren. Deswegen sagt er, Man muss das Museum auf die ganze Bevölkerung erweitern und der Staat zum Museum der Bevölkerung werden. Das heißt, jeder Mitglied der Gesellschaft muss einen Raum bekommen, ein Museum, wo zunächst einmal alles gesammelt wird, was mit ihm zu tun hat. Also sein Name und ein Faktor seines Lebens und sein Gewebe und seine Erinnerungen und sein Schritt und so weiter. Und dann muss diese Ausstellung oder dieses Museum zu einer Fabrik werden oder zu einer Lagerraum und dann zu einer Fabrik werden, wo sozusagen die Menschen dann zur Auferstehung gebracht werden, nachdem sozusagen die Technik sich so weit entwickelt hat, dass es technisch möglich wird. Das heißt, es geht um eine sozusagen Umkehrung des technischen Fortschritts, eine Umkehrung der Generationslogik, die sozusagen die Menschheit auf dem künstlichen Wege eine Unsterblichkeit gibt. Dieses Programm wurde sogar zu einem Parteiprogramm von der Partei der Biokosmisten Immortalisten. Das war eine Partei, die entstanden ist im Jahr 1920 und sogar einige Plätze in Parlamenten in Russland bekommen hat. Und die Forderung dieser Partei wäre, die Menschenrechte, wie sie in der Französischen Revolution formuliert worden waren, zu erweitern um drei Rechte, nämlich Rechte auf Immortalität, auf die ständige Verjüngung und auf die freie Bewegung im kosmischen Raum. Interessanterweise, nur die letzte Forderung wurde erfüllt und tatsächlich wurden Gelder gegeben, um eine Forschung mit dem Ziel, die auferstandene Tote, die es relativ schwer ist, auf der Erde unterzubringen, auf andere Planeten zu bringen und sie dort anzusiedeln. Das war ein Projekt, das gestartet hat 1922. Das war die Geburtsstunde des russischen kosmischen Programms, das zunächst einmal nicht mit militärischen Zwecken begonnen hat, sondern der Typ, der das initiiert hat, Tsiolkovsky, war Mitglied dieser Partei und auch geglaubt hat an die künstliche Auferstehung der Toten und die ersten Raketen eben entworfen hat, um die Toten auf andere Planeten zu bringen. Nur später wurde daraus ein Militärprogramm in den 30er Jahren, als die Regierung kapiert hat, daraus kann man vielleicht auch ein bisschen ziehen. Gleichzeitig gab es ja auch ein Unternehmen, das ich ja auch beschreibe, das Institut der Verjüngung. Das existierte ungefähr 10 Jahre. Es ging darum, dass alte Menschen und junge Menschen Flüssigkeit austauschen sollten, vor allem das Blut. Ja? Weil das Institut geglaubt hat, dass so ein Flüssigkeitsaustausch gut ist für die Älteren, weil sie jünger werden, und für die Jüngeren, weil sie mehr Weisheit aneignen. Das Institut hat funktioniert, weil er geleitet wurde von einem persönlichen Freund von Lenin, das sich ein bisschen von Lenin abgespalten hat, von Bogdanov. Und er ist auch gestorben an einer solchen Bluttransfusion. Und nachdem er gestorben ist, war das geschlossen. Aber wenn man die Berichte liest, das liest sich ein bisschen wie Dracula. Da gibt es eine sehr interessante Beschreibung von diesem Blutaustausch zwischen jungen Frauen und älteren Schriftsteller, ich weiß nicht, wenn er gemeint hat, wahrscheinlich sich selbst. Auf jeden Fall, wenn man das alles liest, dann denkt man, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, an eben Dracula und Vampirenfilme und so weiter und so fort. Das heißt, an die Unsterblichkeitsfiguren, die allerdings, und das ist sozusagen für mich wichtig, die allerdings keine richtigen Unsterblichkeitsfiguren sind. Das heißt, wenn man dieses Projekt anschaut, ja, zur Wiederherstellung der Menschheit, ja, der künstlichen Wege und die Beschaffung der künstlichen Immortalität, da sozusagen, wie gesagt, so radikale Form entwickelt worden war, aber der Grundgedanke ist bei Auguste Comte zu finden. Und ein Schüler von Auguste Comte ist auch Michel Houellebecq. Und in seinem letzten Roman entwirft er ja, die gleiche Idee wie Fjodorow damals. Also diese ganzen Figuren geistern ja irgendwie durch die Imagination der Moderne. Was ist aber Unsterblichkeit in diesem Falle? Unsterblichkeit ist nichts anderes als die Abwesenheit des natürlichen Todes. Das ist aber nicht die ontologische Unsterblichkeit im klassischen Sinne. Und ich glaube, das wird oft übersehen, nämlich den Gott kann man nicht töten. Man kann aber einen Vampir töten, man kann einen Klon töten, man kann auch so einen wiederauferstandenen Körper auch wieder zerstören. Und das wird auch immer wieder vorgeführt. Nun, dieser Zerstörungsakt muss inszeniert werden und muss durchgeführt werden auf einem künstlichen Wege. Ja, das heißt, es muss gemacht werden. Der natürliche Tod ist ausgeschlossen. Der Tod als solches ist nicht ausgeschlossen. Aber der natürliche Tod ist ausgeschlossen. Und der künstliche Tod muss immer auf eine relativ komplizierte Weise, das heißt ritualisierte und hoch inszenierte Weise, praktiziert werden. Ja, nicht wahr? Vampire können nur umgebracht werden mit speziellen Mitteln, unter speziellen Bedingungen, unter natürlichem Licht, ja, unter Anwendung des natürlichen Lichts und so weiter. Es ist ganz klar, worauf ich hinaus will. Ja. Ob man eine Seite weiterverfolgt, also die Seite der Intensität, ob man die Seite der Unsterblichkeit weiterverfolgt, auf eine interessante Weise kommen wir zu gleichen Ergebnissen. Es geht um die künstlerische oder künstliche Inszenierung des Todes. Was in der Moderne fehlt und was sozusagen was eigentlich das Thema ist, ist sozusagen, wir haben durch die Aufklärung, wir haben sozusagen verloren so etwas wie Technik des Todes. Der Tod ist natürlich geworden, nur im 19. Jahrhundert, ja, das, oder im 18. Jahrhundert. Das ist der Punkt. Er war früher nicht natürlich. Er war Produkt der göttlichen Vorsehung und der Tod wurde auch reflektiert in einem Ritual. Es waren Räume geschaffen für den Tod, es waren Rituale geschaffen für den Tod und so weiter. Der Tod war nie eine Aktion der Natur, nicht das Werk der Natur, sondern der Tod war etwas eingebunden in die Zivilisation selbst. Was passiert ist mit der Aufklärung, und das ist ein Trauma, ja, das ist ein Trauma, das ist ein Defizit, das sich immer wieder sozusagen immer wieder spüren lässt. Ja. Die Aufklärung hat für den Tod keinen Platz in der Zivilisation. Ja. Es ist nur ein Hindernis. Es ist ein Werk der Natur, es ist etwas von außen kommt. Ja. Man kann den Tod überwinden, man kann dagegen kämpfen, man kann heilen, man kann, aber es gibt in der aufklärerischen Systeme, die, als ich gezeigt habe, von Anfang an konzipiert worden waren, gedacht worden waren, als Systeme der Selbsterhaltung, ja, ausschließlich. In diesen Systemen gibt es ja für den Tod keinen Platz. Ja. Der Tod ist außer zivilisatorisch geworden. Und so auf unterschiedliche Weise versucht die moderne Zivilisation in der Kunst, durch die Kunst und andere Mittel, den Tod zu reintegrieren in die Kultur.